D-Radio Wissen 100.
Damals, 1985, da war Kalter Krieg. Und die Grenze dieser zwei Seiten, die läuft mitten durch Deutschland. Auf der BRD-Seite arbeitet Hans-Joachim Tiedtke beim Verfassungsschutz. Tiedtkes Job ist es, die BRD sicher zu machen, gegen Spione aus der DDR. Das macht er auch, bis er sich dann plötzlich entschließt, rüber zu machen, in die DDR. Tiedtkes Aktion, damals sicher einer der größtmöglichen Seitenwechsel überhaupt. Matthias von Hellfeld erzählt seine Geschichte.
Der langjährige im Bundesverfassungsschutz der BRD für die Spionageabwehr verantwortliche Regierungsdirektor Hans-Joachim Tiedtke ist in die DDR übergetreten und hat um Asyl ersucht. Von den zuständigen Organen der DDR wird das Ersuchen geprüft.
Diese Meldung der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera am 23. August 1985 löst beim Westdeutschen Bundesamt für Verfassungsschutz Entsetzen aus. Seit 4 Tagen wird der Regierungsdirektor Hans-Joachim Tiedtke schon vermisst. Nun sind die schlimmsten Befürchtungen Wahrheit geworden. Der Spitzenbeamte des Verfassungsschutzes ist übergelaufen und zum Verräter geworden. Tiedtke ist einer der wichtigsten Beamten des Verfassungsschutzes gewesen, seit Jahren betraut mit der Spionage in der DDR und der Bekämpfung von DDR-Spionen in der Bundesrepublik. Mehr als 800 geheime Operationen sind von ihm organisiert worden. Wenn er sein Wissen in der DDR preisgibt, dann fliegen westliche Agenten in der DDR auf. Ihnen drohen dann lange Gefängnisstrafen, möglicherweise sind jetzt sogar Menschenleben in Gefahr. Fieberhaft versuchen deshalb westdeutsche Sicherheitsbehörden, ihre Agenten zurückzuziehen oder geplante Spionageaktionen abzublasen. In Bonn kann der Staatssekretär im Innenministerium Hans Neusel die Panik kaum verbergen.
Wir müssen nach den Erfahrungen davon ausgehen, dass das Wissen, das er hat, möglicherweise im vollen Umfang den gegnerischen Nachdiensten zur Verfügung stehen wird. Das heißt, dass wir hier die bereits bei seinem Verschwinden eingeleiteten schadensbegrenzenden Maßnahmen verstärkt fortsetzen müssen.
Mitten im Kalten Krieg kann sich das DDR-Ministerium für Staatssicherheit über einen Volltreffer freuen, während der Verfassungsschutz mal wieder blamiert ist. Mitte der 80er Jahre treibt der Kalte Krieg zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten auf seinen Höhepunkt zu. Beide Seiten verfügen über Nuklearwaffen, die den Gegner mehrfach vernichten können. Quer durch Deutschland verläuft eine Grenze, die das Land und Europa in 2 unversöhnlich gegenüberstehende Hälften zerteilt. Ich bin ein paar Mal an dieser innerdeutschen Grenze gewesen und habe die gespenstische Szenerie beobachtet. Soldaten der beiden Militärblöcke standen sich in Sichtweite gegenüber und beobachteten sich argwöhnisch mit Ferngläsern oder durch die Zielfernrohre ihrer Gewehre. Meterhoher Stacheldraht, Panzersperren und Minenfelder blockierten den Weg zwischen Ost- und Westdeutschland. Und wer dennoch versuchte, diese deutsch-deutsche Grenze zu überwinden, musste damit rechnen, erschossen zu werden. In den USA ist Mitte der 80er Jahre der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan Präsident. Sein Satz vom Reich des Bösen, zu dem die DDR und die anderen Staaten des Ostblocks angeblich gehören, ist mir noch gut in Erinnerung. Und um der Einschüchterung eine reale Bedrohung hinzuzufügen, haben die Amerikaner in Westdeutschland Pershing 2-Raketen stationiert. Gleichzeitig sind in Ostdeutschland sowjetische SS-20-Raketen in Stellung gebracht worden. Unser Protest dagegen ist bunt und laut. Mit 100.000 anderen skandiere ich im Bonner Hofgarten hopp, 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 Atomraketenstopp. Aber die Politiker lassen sich davon wenig beeindrucken. Ihre Angst vor der Bedrohung aus dem Osten ist größer. Sie wollen keine Schwachstellen offenbaren und sind auch deshalb so entsetzt über die Flucht von Hans-Joachim Tiedtke. In Ostberlin hingegen wird der Übertritt Hans-Joachim Tiedtkes als großer Erfolg gefeiert. Kurz nach der Flucht schreibt Stasi-Chef Erich Mielke an seinen sowjetischen Amtskollegen in Moskau, dass mit dem Übertritt Tiedtkes
eine langfristig im Bundesamt für Verfassungsschutz geführte operative Aktion des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR erfolgreich abgeschlossen worden sei.
Die Aussagen Tiedtkes vertieften, so Mielke, überschwänglich weiter:
unseren Einblick in die politische Führung und die operativen Praktiken des Verfassungsschutzes.
Auch der Leiter des DDR-Auslandsnachrichtendienstes, Markus Wolf, ist begeistert.
Ja, es gab also 2 Gesichtspunkte. Das eine war, sagen wir mal, sein Wissen über Doppelagenten und über unsere Agenten, die bereits erkannt oder verdächtigt waren im Westen. Und das Zweite war doch eine komplette Darstellung der Methodik des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Der Seitenwechsel des Verfassungsschutzbeamten Hans-Joachim Tiedtke verschlechtert das deutsch-deutsche Verhältnis. Eigentlich ist die Bonner Regierung an Entspannung interessiert. Seit Jahren betreibt sie eine Politik der Annäherung zwischen den beiden deutschen Staaten. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für einen offiziellen Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Bundeskanzler Helmut Kohl befürchtet, die DDR könnte den Besuch Honeckers mit militärischen Ehren, Staatsbankett und offiziellem Anstrich als quasi Anerkennung der DDR interpretieren. Aber das hält die DDR offensichtlich nicht davon ab, in großem Stil in Westdeutschland zu spionieren. Für Kohl ein schwerer Schlag.
Wer wie die DDR behauptet, sie sei an guten nachbarschaftlichen Beziehungen zur Bundesrepublik interessiert, der muss sich überlegen, wie es wirkt auf uns alle, wenn in unseren Ministerien, wenn in den Parteien, wenn in den Wirtschaftsverbänden, in den Gewerkschaften, überall dort, wo einigermaßen bedeutsame Entscheidungen gefällt werden können, spioniert wird, ausgehorcht wird.
Aber was ist Mitte August 1985 wirklich geschehen? Besteht die Aufregung um den Regierungsdirektor beim Bundesamt für den Verfassungsschutz Hans-Joachim Tiedtke zu Recht? Hat tatsächlich ein Maulwurf die Seiten gewechselt, der schon jahrelang als Kundschafter für den Frieden, wie die DDR ihre Spione nannte, unterwegs gewesen ist? Oder steckt hinter den Ereignissen des Sommers 1985 vielleicht etwas ganz anderes? Tatsächlich verbirgt sich hinter der überstürzten Flucht Tiedtkes keine Spionagegeschichte, sondern der dramatische Höhepunkt einer Reihe von persönlichen Problemen, mit denen sich Hans-Joachim Tiedtke seit Jahren herumgeschlagen hat. Bis dahin hat er eine makellose Laufbahn beim Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz hingelegt und ist in den vergangenen 18 Jahren die Karriereleiter kontinuierlich hinaufgeklettert, bis zum Regierungsdirektor. Auch sein Privatleben lässt keine Wünsche offen. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und seine Frau hat ein kleines Vermögen in die Ehe gebracht. Am 4. Juli 1982 aber gerät sein Leben aus den Fugen. Ehefrau Ute stürzt beim Putzen mit dem Kopf auf den Rand der Badewanne und bleibt bewusstlos liegen. Die Ärzte sind machtlos, können die Gehirnblutung nicht stoppen. Eine Woche später stirbt sie im Krankenhaus. Mit diesem Tag beginnt der Abstieg des Hans-Joachim Tiedtke. Er wird zum Alkoholiker, verspielt große Mengen Geld und ist jeden Tag in seiner Kölner Stammkneipe Meerheimer Hof anzutreffen. Monat für Monat häufen sich die unbezahlten Deckel seiner Zecherei. Die Spirale aus Alkohol, Spielsucht, Schulden und einer allmählichen Verwahrlosung ziehen ihn weiter und weiter nach unten. Geradezu aussichtslos wird die Situation, als eine Tante ihn wegen der Alkoholexzesse enterbt. Seine Töchter werden von einer Haushälterin versorgt, die das Ausmaß der Katastrophe täglich erlebt.
Er sprach dem Alkohol furchtbar stark zu. Jeden Morgen standen ihre Gläser und die Kinder beklagten sich auch. Die Kinder fingen auch an zu trinken. Ich bat ihn immer um Unterredungen, weil ich Sorge wegen der Kinder hatte und er hatte nie Zeit.
Allmählich ist der Niedergang Tiedtkes auch äußerlich zu bemerken. Seine Hemden bekleckert, die Anzüge verdreckt und ungewaschen erscheint er in seinem Büro. Die tägliche Alkoholfahne bringt ihm den Spitznamen ein, der Spion, der aus der Kneipe kam. Seine Dienstgeschäfte, die er bis dahin ohne Fehl und Tadel erledigt hat, vernachlässigt er mehr und mehr. Immer öfter sitzt er, mittlerweile stark übergewichtig, schwer atmend, mit rasendem Puls und einem viel zu hohen Blutdruck an seinem Schreibtisch, unfähig, ernsthaft zu arbeiten. Aber es laufen immer noch streng geheime Aktionen über seinen Schreibtisch. Hans-Joachim Tiedtke steuert nach wie vor die westdeutschen Spionageaktivitäten in der DDR. In seinem Privatleben aber geht es mittlerweile drunter und drüber.
Das Haus war so verkommen und also es war sehr, sehr schlimm. Die Kinder beklagten sich auch. Dann lagen auch eben durch seinen Alkohol sehr wahrscheinlich bedingt Akten herum. Unterlagen, topsekret, in englischer Sprache. Und daraufhin haben wir Verbindung mit dem Verfassungsschutz aufgenommen.
Aufgrund dieser und anderer Anzeigen wird Tiedtke zu mehreren Disziplinargesprächen vorgeladen. Seine Vorgesetzten drohen, ihn in eine untergeordnete Behörde zu versetzen. Kurz darauf gerät er angetrunken in eine Verkehrskontrolle und verliert seinen Führerschein. Zudem werden seine Geldsorgen immer größer, weil seine Gläubiger mit Gehaltspfändungen versuchen, seine Spielschulden einzutreiben. Trotzdem leitet das Bundesamt für Verfassungsschutz keine Maßnahmen gegen ihren derart unter Druck geratenen Spitzenbeamten ein. Zum Eklat kommt es erst im August 1985. Hans-Joachim Tiedtke übersieht die Vorladung zu einer Sicherheitsüberprüfung. Nun schützen ihn auch seine Chefs nicht mehr. In seinen Memoiren schreibt Tiedtke später, ihm sei immer wieder ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Selbstmord oder Verrat, das ist des Teufels Alternative. Zum Selbstmord zu feige bleibt im August 1985 nur der Verrat. Am 17. August leiht er sich ein letztes Mal Geld bei seinem Kneipenwirt, besucht das Grab seiner Frau, auf dem immer noch das längst verwitterte Holzkreuz des Bestattungsinstituts steht und stummer Zeuge seines Scheiterns ist. Er murmelt eine Entschuldigung und verlässt den Friedhof in Richtung Kölner Hauptbahnhof. Dort löst er eine Einzelfahrt nach Berlin, steigt in den nächsten Zug und lässt sein Leben als westdeutscher Verfassungsschützer hinter sich. Heruntergekommen, verkatert und in düsterer Stimmung sitzt er stundenlang in seinem Abteil, bis er an der innerdeutschen Grenze in Marienborn ankommt. Dort offenbart er sich den verdutzten Grenzern der DDR.
So wie er aussah, konnte er nicht als James Bond aus Köln angesehen werden. Er sah aus wie ein Penner.
Tiedtke schiebt seinen Dienstausweis des Bundesamtes für den Verfassungsschutz durch einen kleinen Schlitz unterhalb einer Glasscheibe, die den Grenzbeamten und den Besucher trennt.
Und ich sagte zu ihm, jetzt werden Sie Ihren Dienstleiter benachrichtigen müssen. Da grinste der so und sagte, na, warum soll ich das tun?
Es dauert einige Stunden, bis Hans-Joachim Tiedtke Beamten des Ministeriums für Staatssicherheit vorgeführt wird. Schnell kommt auch Markus Wolf, der Spionagechef der DDR, hinzu.
Das war natürlich schon etwas Sensationelles, Aufregendes, denn so ein Vogel fliegt einem ja nicht jeden Tag zu.
Trotzdem ergeben die Befragungen sehr schnell, dass Tiedtke anders als offiziell verbreitet den DDR-Behörden keine wirklichen Neuigkeiten bieten kann. Denn die haben seit 1981 eine sehr viel bessere Quelle im westdeutschen Verfassungsschutz. Den Vorgesetzten von Hans-Joachim Tiedtke, nämlich Klaus Kuhron. Der hat der DDR laufend wichtige Informationen zugespielt, die nun offiziell zumindest Tiedtke zugeschrieben werden. Klaus Kuhron kann so im Kölner Amt weiterarbeiten, ohne dass er als Quelle der Informationen enttarnt wird. Und die DDR-Behörden können das schon von Klaus Kuhron verratene Wissen endlich nutzen. Im August 1985 wird die Sekretärin von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann vom Ministerium für Staatssicherheit abgezogen und in die DDR geholt. Gleiches geschieht im Bundespräsidialamt, bei der Bundeswehr und beim Bund der Vertriebenen. In der DDR wird im Sommer 1985 auch der ehemalige Stasi-Agent Horst Garau verhaftet. Er war vom westdeutschen Verfassungsschutz umgedreht worden und arbeitete schon seit geraumer Zeit gegen die DDR. Garau wird zu lebenslanger Haft verurteilt, 3 Jahre später nimmt er sich in seiner Zelle in Bautzen das Leben. In der Bundesrepublik ist man sich sicher, dass Tiedtkes Verrat hinter all diesen Aktionen steckt. Den verzweifelten und vom Alkohol zermürbten Regierungsdirektor hält man für einen Top-Spion des Kalten Krieges. Dabei hat er vor seiner Flucht nie für den DDR-Geheimdienst gearbeitet. Er ist einzig und allein an seinem Leben gescheitert. Die DDR-Behörden bezahlen seine Schulden in der Bundesrepublik, verordnen dem Überläufer Sport und gesunde Ernährung, was aus dem körperlichen und seelischen Wrack schnell wieder einen normalen Menschen macht. Der mit einer neuen Identität ausgestattete Hans-Joachim Tiedtke lebt in einem luxuriösen Anwesen in Ost-Berlin, was aus ihm allerdings keineswegs einen überzeugten DDR-Bürger macht, wie sich Markus Wolf erinnert.
Ansonsten bekannte er sich weiterhin zur parlamentarischen Demokratie und rümpfte die Nase über das politische System der DDR. Dennoch verstand er es, sich den Lebensumständen anzupassen.
Nach der Revolution des Jahres 1989 ist Hans-Joachim Tiedtke in der DDR nicht mehr sicher. Im Mai 1990 spüren ihn Reporter auf, unter ihnen der ARD-Journalist Werner Sonne. Ihm gelingt es, den ehemaligen Verfassungsschützer zur Rede zu stellen.
Aber ich meine, es wird ja doch nicht einfach für Sie werden.
Vor allem in die Zukunft gucke, ich kümmere mich um die Dinge, soweit ich darauf Einfluss habe.
Rechnen Sie damit einer Amnestie?
Mit ich rechne, spielt doch keine Rolle. Auch ob ich rechne oder nicht rechne, was kommt, wird kommen und darauf werde ich mich einstellen.
Kurz darauf flieht Hans-Joachim Tiedtke mit seiner zweiten Ehefrau und Geld des Ministeriums für Staatssicherheit nach Moskau, wo er als Hans Ottowitsch bis zu seinem Tod im April 2011 lebt.
Von Hans-Joachim zu Hans Ottowitsch, der Seitenwechsel des Herrn Tiedtke in der 100 über Seitenwechseln.
D-Radio Wissen 100.